Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig. Ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir. Den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans. Und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de/erleben.
Im Kampf gegen das Coronavirus wirkt die Situation in Deutschland mitunter chaotisch. Und jedes Bundesland entscheidet eigenständig, welche Maßnahmen genau ergriffen werden. Braucht der Bund im Krisenmanagement also mehr Entscheidungsgewalt? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem blicken wir an die griechisch-türkische Grenze, wo laut einem Bericht der New York Times Flüchtlinge in illegalen Lagern gefangen gehalten werden. Und wir fragen, ob das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten jetzt entschieden ist. Heute ist Mittwoch, der 11. März 2020. Ich bin Tami Holderried. Hallo. Der Fußball ist in Deutschland gerade das beste Beispiel, wenn es um den ganz unterschiedlichen Umgang der Bundesländer mit dem Coronavirus geht. Da soll zum Beispiel das Fußballspiel zwischen Union Berlin und dem FC Bayern zuerst ganz regulär stattfinden, dann schaltet sich Gesundheitsminister Spahn mahnend ein und das Spiel wird nun doch vor leeren Rängen stattfinden. Gleichzeitig spielt Eintracht Frankfurt morgen gegen den FC Basel vor Publikum. Am Samstag dann gegen Gladbach wieder im Geisterstadion. Heute Vormittag hat auch Angela Merkel was zu dem Thema gesagt.
Und deshalb ist eben nicht das zentrale Problem, ob ein Fußballspiel, wenn ich das so hart sagen darf, mit oder ohne Publikum stattfindet. Wenn man dazu einen Beitrag dadurch leisten kann, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die alt sind, nicht in eine Situation kommen, wo sie vielleicht nicht mehr medizinisch die richtige Behandlung führen können, dann ist das genau das Verhalten, was wir jetzt brauchen.
Merkel hat da offenbar eine klare Meinung, aber keine Entscheidungsgewalt. Denn Infektionsschutz ist Ländersache. Die Bundesregierung kann nur Empfehlungen aussprechen, aber keine Gesetze erlassen. Genau das wünschen sich gerade aber viele Menschen. Denn das Chaos der Schutzmaßnahmen beschränkt sich ja nicht nur auf den Sport. Auch wann welche Schule geschlossen wird, wer noch wie lange in die Arbeit gehen darf und wann ein Test auf das Coronavirus durchgeführt wird, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das wirkt befremdlich, denn ein Virus macht ja bekanntlich nicht vor Grenzen Halt. Versagt da vielleicht gerade das deutsche Föderalismusprinzip? Oder gibt es auch gute Gründe, solche Entscheidungen den Bundesländern zu überlassen, denn die können ja schließlich die Situation vor Ort am besten einschätzen? Wie geht die Politik mit diesen Fragen um? Das will ich wissen von Andrew Ullmann von der FDP. Er ist selbst Arzt und als Bundestagsabgeordneter Mitglied im Gesundheitsausschuss. Hallo, Herr Ullmann.
Hallo, Frau Holderried.
Herr Ullmann, Sie kommen ja gerade frisch aus dem Gesundheitsausschuss. Was wurde denn da besprochen heute?
Ja, wir haben einiges heute besprochen. Es ist nicht verwunderlich, dass natürlich Corona an erster, also Coronavirus-Infektion an erster Stelle war. Der Gesundheitsminister war anwesend, der Präsident vom Robert-Koch-Institut war anwesend gewesen. Also es waren einige seiner Mitarbeiter auch da und die haben uns auf den neuesten Stand der Corona-Situation in Deutschland gebracht und auch gleichzeitig berichtet, welche nächsten Schritte Herr Spahn machen wird, vor allem hier die Konferenzen mit seinen Kollegen innerhalb von Europa und innerhalb von Deutschland.
Herr Ullmann, ich habe es eingangs dieses Podcasts schon gesagt, viele Menschen wundern sich gerade. In Berlin wird nach langem Hin und Her am Samstag ein Fußballspiel wegen dem Coronavirus vor leerem Stadion stattfinden. In Frankfurt dagegen am Donnerstag noch bei vollem Haus gespielt werden. Und solche Sachen passieren ja im Moment in den letzten Wochen öfter. Warum ist das so?
Das liegt daran, dass Deutschland ein Bundesstaat ist und die Gesundheit ist Aufgabe der Länder und die Länder können sagen, was zu machen ist. Und letztendlich, wenn ein Bundesgesundheitsminister eine Empfehlung ausspricht, ist es letztendlich nur eine Empfehlung und kein Gesetz. Das ist sicherlich in einer Situation, die wir jetzt haben, eine Schwäche unseres Föderalismus und da sollte man sicherlich, wenn diese Krise vorbei, so die Epidemie vorbei ist, nochmal drüber nachdenken, denn grundsätzlich bin ich ein großer Freund des Bundesstaates. Nur in einer Situation einer Epidemie wie bei Coronavirus-Infektionen ist es ja so, dass dieser Virus ja gar keine Ländergrenzen kennt, auch keine Staatengrenzen kennt. Und da wäre ein gemeinsames Handeln etwas ganz Wichtiges.
Also braucht der Bund Ihrer Meinung nach aktuell mehr Kompetenzen in dem Bereich?
Ich denke, wir müssten nach dieser Situation in die Diskussion einer Föderalismusreform sprechen, welche Kompetenzen die Bundesregierung hat in einer Situation wie diese hier, wo eine Pandemie oder eine Epidemie ausgesprochen wurde und wir an einem Strang ziehen sollten, weil die Kleinstaaterei in Deutschland sollte Geschichte sein. Nur ist es natürlich sehr irritierend für viele Menschen, wenn in einem Bundesland A etwas anderes gesagt wird wie in einem Bundesland B.
Sie sagen Föderalismus, Reform. Was stellen Sie sich da konkret vor?
Ich stelle mir das so vor, dass die Kompetenzen, die wir haben und auch die Expertisen, die wir haben im Gesundheitspolitischen, eigentlich zusammengebracht werden und gebündelt werden, damit wir eine sehr starke Stimme haben, auf Bundesebene zu sagen, jetzt haben wir eine Krise, das sind jetzt die Handlungsweisungen, die wir Ihnen empfehlen. Zum Beispiel ab 1000, jetzt also nur als Beispiel jetzt gesagt, ab 1000 Menschen sollten Veranstaltungen dann nicht mehr stattfinden, wenn es in kleinen Räumlichkeiten sind, vielleicht wenn die 500 als Zahl angegeben wird, dass die Empfehlungen dann auch wirklich auch Weisungen sind. Denn auch das Robert-Koch-Institut hat sehr gute Wissenschaftler und bringt auch sehr fundierte Empfehlungen heraus, die aber immer nur als Empfehlung gelten und keine Gesetzeskraft haben.
Nun gibt es diese Reform ja jetzt aber noch nicht. Welche Maßnahmen müssten denn Ihrer Meinung nach aktuell vom Bund bzw. von den Ländern ergriffen werden?
Sind die Länder in der Bringeschuld? Die Länder sollten die Empfehlung vom Robert-Koch-Institut bzw. vom Bundesministerium Gesundheit umsetzen. Denn die haben die Weisungsbefugnis, diese Empfehlung auch in Handlungsrahmen umzusetzen. Das haben jetzt auch einige Bundesländer ja gemacht. Sie haben es ja sehr gute Beispiele genannt. Ich bin ja selber ein Fußballfan und freue mich über unsere Würzburger Kickers, wenn ich ins Stadion gehen kann. Natürlich aber, wenn wir eine Weisung haben, die auch wissenschaftlich fundiert ist und sagt, es sollen keine Fußballspiele stattfinden, damit wir die Verbreitung des Viruses auch verlangsamen, dann muss man sich daran halten, bundesweit. Und es kann nicht sein, dass Bayern etwas anderes macht wie Hessen oder andere Bundesländer.
Vielleicht noch mal allgemeiner gefragt, wie läuft denn Ihrer Meinung nach das Krisenmanagement im Fall Corona in Deutschland gerade?
Ich denke, wir haben in Deutschland Glück gehabt soweit, denn wir haben ein System der Diagnostik, die sich seinesgleichen sucht weltweit. Wir haben flächendeckende Laboratorien, wir haben auch da keinen Mangel an Kapazitäten, an Laborkits, sodass wir flächendeckend gut testen können. Das können andere Länder nicht. Es gibt Länder, wo beispielsweise nur ein Institut diesen Test durchführt. Und wir haben einfach Glück gehabt in Deutschland, dass wir über 1000 Menschen diagnostiziert haben mit diesem Virus, bevor wir den ersten Sterbefall hatten. In Italien war es ja fast umgekehrt, dass durch den ersten Sterbefall quasi die Diagnostik zum ersten Mal festgestellt worden ist, dass Covid-19 ein Problem darstellt. Da sind wir, wie gesagt, von der Organisation her mit der medizinischen Versorgung gut aufgestellt. Und ich denke, die Stufen, die Herr Spahn immer empfohlen hat, im Rückblick auch oder Rücksprache mit dem Robert-Koch-Institut, waren sehr rational begründet und sehr sinnvoll, sodass man sagen kann, dass das Krisenmanagement jetzt am Anfang wahrscheinlich nicht ganz perfekt, aber sicherlich im Großen und Ganzen funktioniert hat. Wir müssen jetzt halt schauen, dass auch die Betriebe funktionieren, dass auch die Krankenhäuser funktionieren, auch die Arztpraxen funktionieren, dass wir nicht überrannt werden von Menschen, die Angst haben vor diesem Virus und sich jeder testen lassen möchte.
Vorsicht und Vorsorge also, aber noch keine Angst oder Panik. Vielen Dank, Herr Ullmann von der FDP, für Ihre Einschätzung. Ja, Infektionsschutz ist Ländersache. Bundesgesundheitsminister Spahn kann nur Empfehlungen geben, wie zum Beispiel eben, dass alle Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern abgesagt werden. Das haben bislang nur Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg umgesetzt. Das Coronavirus betrifft aber mittlerweile ganz Deutschland. Stößt der deutsche Föderalismus jetzt an seine Grenzen? Andrew Ullmann sagt ja. Aber sind viele Kompetenzen nicht auch aus gutem Grund bei den Ländern angesiedelt? Das will ich jetzt mit Reinhard Müller besprechen, unser Ressortleiter bei Staat und Recht und Zeitgeschehen. Herr Müller, erleben wir gerade die Grenzen des Föderalismus?
Nein, das würde ich nicht sagen. Jedenfalls gibt es dafür bisher keine ernsthaften Anzeichen. Man sieht aber natürlich schon, was der Unterschied zu einem Zentralstaat und erst recht zu einem autoritären Regime, wie das in China ist. Es gibt auch Mediziner, die mit einem neidvollen Blick nach China schauen. Aber man muss auch sagen, dass der Föderalismus sich bisher auch in Krisen und auch in Infektionskrisen oder solchen Gefahren eigentlich bewährt hat im Grundsatz. Und man sieht ja auch an dem Auftritt heute und an der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, dass die Empfehlungen, die vom Bund ausgehen, auch weitestgehend befolgt werden. Aber dass sozusagen zuerst dort entschieden wird und beurteilt wird, wo es brennt und dann koordiniert und abgesprochen wird, ist eine sinnvolle Errungenschaft.
Obwohl sich ja viele Menschen aktuell eine klare Ansage wünschen würden, eine einheitliche Regelung. Wäre diese Krise, diese Epidemie jetzt vielleicht nicht doch der richtige Zeitpunkt für ein Durchgreifen des Bundes? Also Sie haben angesprochen, wir haben bereits vorherige Krisen bewältigt, aber die Corona-Krise wirkt jetzt doch nochmal ein Stückchen größer als alles, was wir bislang erlebt haben.
Auf jeden Fall. Es gibt allerdings bei jeder Krise eine Forderung nach mehr Kompetenzen für den Bund. Das ist ganz selbstverständlich und der Bund will das auch gern. Ich glaube aber trotzdem, dass der Bund vielleicht am Anfang sogar hätte mehr zugreifen sollen, wenn es zum Beispiel um Grenzschutz geht. Wer kommt aus China alles rein? Wer kommt aus Italien rein? Was Österreich jetzt macht? Im Grundsatz, glaube ich, aber gibt es noch keinen Grund, das alles auf den Kopf zu stellen. Aber es ist ja jedem freigestellt. Also der Bund und die Länder könnten sich auch einigen, das Grundgesetz zu ändern, Pandemiepläne zu ändern, die Praxis zu ändern. Man sieht aber schon, dass, glaube ich, alle zum bisherigen Zeitpunkt noch auch mit Überzeugung, Koordination und Empfehlungen arbeiten können, die dann meistens ja doch umgesetzt werden. Aber es stimmt natürlich, das Virus macht nicht an Ländergrenzen Halt. Deswegen ist natürlich auch die EU gefragt. Das ist ja auch ein Punkt. Und eigentlich soll aber auch da jede Ebene erstmal entscheiden. Und erst wenn ein Problem auf einer unteren Ebene nicht gelöst werden kann, muss die nächsthöhere zum Zuge kommen.
Und glauben Sie denn, das reicht? Das sieht ja im Moment, wenn man auf Deutschland guckt, so ein bisschen wie ein Flickenteppich an Regelungen, Maßnahmen aus. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, das Virus macht nicht an Ländergrenzen Halt, auch nicht an Bundesländergrenzen. Müsste man da nicht wirklich eine europäische Lösung vielleicht finden?
Das mit dem Flickenteppich wird ja oft gebraucht. Das täuscht aber insofern, als dass die Regelungen ja schon einheitlich sind. Sie werden teilweise nur anders angewendet. Das Gesundheitsamt Frankfurt hat ja bis vor kurzem oder bis jetzt noch gesagt, es sieht kein Problem, das weicht so ein bisschen ab von der Allgemeinlinie. Wir warten mal ab, was passiert. Aber die Regelungen sind ja für alle gleich. Und man muss sich auch als Kommunalpolitiker, als Landrat natürlich darüber im Klaren sein, was passieren könnte, nämlich bis zu Haftungsfragen, wenn man sich daran nicht hält. Es zeigen ja auch die Länder, die das angeordnet haben, dass es hier einen Willen gibt, das eben als übergeordnetes Problem zu betrachten.
Was könnte denn da auf die Länder zukommen? Stichwort Haftungsfragen.
Na gut, wenn man rechtswidrig handelt, wenn man zum Beispiel von einer klaren medizinischen Beurteilung abweichen würde und es den Verdacht gäbe, dass ein Spiel nur stattfindet, weil man irgendeinem lokalen Druck, aber nicht medizinischen Notwendigkeiten folgt, könnten auch finanzielle Forderungen und mehr auf einen solchen Beschluss folgen.
Das wäre jetzt nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Bei Veranstaltungen wie Konzerten, Fußballspielen, da geht es ja auch ums Geld. Und gerade in dieser Hinsicht wäre es da nicht auch vielleicht besser, der Bund würde die Verantwortung übernehmen und eben nicht den Ländern diese Verantwortung überlassen, dass man da entscheidet, diese Abwägung trifft zwischen Absagen oder nicht?
Der Bund wird ja morgen mit den Ländern, mit dem Ministerpräsidenten sprechen, da wird es auch um Haftungsfragen gehen, aber man merkt genau an diesem Problem, dass da der Bund dann wieder zögert, jetzt meinetwegen einen großen Topf zur Verfügung zu stellen, weil das eben sehr diffizil ist. Er ist, glaube ich, ganz zufrieden mit seiner Rolle zu mahnen und zu empfehlen und auch dringend zu empfehlen, aber nicht in die volle Haftung zu gehen, weil er eben auch weiß, er ist nicht für alles zuständig, kann es auch nicht sein, kann nicht durchgreifen und wir müssen uns auch selbst alle fragen, würden wir das wollen? Würden wir dann nicht vielleicht sagen, was weiß der Bund davon? Und würde es trotzdem nicht vielleicht jemanden geben, der das an unterer Ebene nicht befolgt?
Sie sehen also ganz klar die Kompetenz eher vor Ort bei den Ländern, bei den Kommunen, die die Situation besser einschätzen können.
Ja, aber die Regeln, die Gesetze sagen ja auch, dass es übergeordnete Zuständigkeit und Krisenstäbe gibt, die dann eben auch dem Bund bis hin zum Einsatz der Streitkräfte, wenn mehrere Länder betroffen sind, Kompetenzen geben, also wo Bundesmittel eingesetzt werden können. Ich sehe nur nicht den Punkt, dass wir jetzt die föderale Ordnung auf den Kopf stellen müssen.
Was gäbe es denn überhaupt theoretisch für Möglichkeiten des Bundes, sich einzuschalten? Also gibt es da überhaupt entsprechend Möglichkeiten, Dekrete zum Beispiel zu erlassen?
Die Länder haben ja teilweise sowas schon getan, aber es gibt auch die Möglichkeit, um jetzt nochmal zum Extremfall zu kommen, Abriegelung, das ist alles theoretisch denkbar, weil es im Infektionsschutzgesetz von notwendigen Maßnahmen oder erforderlichen Maßnahmen die Rede ist. Das wäre denkbar und das Grundgesetz erkennt auch den Katastrophenfall an, bis hin zum Einsatz der Streitkräfte. Die dürfen da nämlich im Inneren eingesetzt werden, auch wenn mehrere Länder betroffen sind, durch den Bund zur Unterstützung der Länder. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die durchaus auch bis zu chinesischen Maßnahmen gehen können. Mhm. Aber, und das ist eben der Unterschied, wenn andere nicht ausreichen, auf demokratischem Wege und eben im Rahmen dieser vertikalen Gewaltenteilung.
Mhm. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Müller.
Bitte sehr, danke.
Was passiert eigentlich gerade an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei? Immer wieder gibt es Berichte, dass Migranten festgehalten, geschlagen und vertrieben werden. Auch von tödlichen Schüssen war bereits die Rede. Die Lage ist allerdings völlig unübersichtlich und ausländische Medien haben fast keine Möglichkeit, über die Situation zu berichten, weil sie nicht filmen oder fotografieren dürfen und die Polizei auch Gespräche mit Geflüchteten unterbindet. Die New York Times hat jetzt eine umfassende Recherche veröffentlicht, die ein dramatisches Bild der Lage zeichnet. Und darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Martens sprechen. Der war selbst vor einigen Tagen im griechisch-türkischen Grenzgebiet unterwegs und ist mir jetzt aus Wien zugeschaltet. Hallo, Herr Martens.
Hallo, guten Tag.
Herr Martens, wie haben Sie denn die Lage im Grenzgebiet erlebt?
Naja, also diese Recherchen der New York Times kann ich partiell bestätigen. Das meiste, was die Kollegen da zusammengetragen haben, war das, was in der Woche auch über die Social Medias hier und da schon gelaufen waren. Die Kollegen haben es nur zusammengetragen. Aber einen neuen Aspekt gibt es in der Reportage. Und das ist beleuchtet den Umstand, dass offenbar im griechischen Grenzgebiet, also auf der griechischen Seite der Grenze, so eine Art inoffizielles, ja, man kann vielleicht sagen, Migrantengefangenenlager von der Polizei unterhalten wird, wo Migranten, die aufgegriffen werden, die es also trotz allem auf die andere Seite der Grenze schaffen von der Türkei aus, dann hingebracht werden, um dann, so behauptet es der Artikel in der New York Times, eben wieder zurückgebracht werden, in Widerspruch zum Völkerrecht in die Türkei. Was ich bestätigen kann davon ist, als ich in der letzten Woche in Kastanjes war, das ist dieser Grenzort, wo ja die letzte Woche die ganze Europa hingeschaut hat, wo auch von der Leyen die Kommissionspräsidentin hingefahren ist. Dort habe ich gesehen, wie zwei Migranten, die es also irgendwie auf die andere Seite geschafft haben, die tauchten auf einmal in dem Hauptort von Kastanjes auf. Das ist ein ganz kleines Grenzstädtchen. Und nach wenigen Minuten kam die Polizei, das waren in diesem Fall vier Polizisten auf Motorrädern. Die beiden Männer wurden dann angehalten. Sie sagten, die seien Syrer. Sie wurden ganz kurz verhört, kann man sagen. Ein Polizist sagte, wisst ihr nicht, dass wir niemanden mehr nehmen und dass die Grenze geschlossen ist. Und dann kam nach einer Weile, und das wird eben in dem Report jetzt auch erwähnt von der New York Times, kam ein weißer Minivan mit nicht uniformierten Leuten drin. Und die haben die Migranten mitgenommen. Wohin wusste man nicht? Man wusste gar nichts.
Jetzt beschreiben Sie und auch die New York Times in Ihrem Bericht ja mehrere Verstöße gegen internationales Recht. Schaut die EU da einfach tatenlos zu bislang?
Ja, das werden wir sehen. Morgen ist ja Frau von der Leyen in Athen. Ich weiß nicht, was sie da sagen wird. Sie hat ja jetzt schon, nachdem sie in Kastanjes hat sie überhaupt nichts dazu gesagt. Da hat sie nur gesagt, wir müssen die Grenzen schützen und hat also am griechischen Gebaren nichts öffentlich jedenfalls nichts auszusetzen gehabt. Dann gab es ja schon, ich glaube gestern war das, einige kritischere Bemerkungen, die eben darauf hinzielten, dass man trotzdem weiterhin einen Asylantrag stellen muss, und das geht natürlich nicht, wenn die Grenze mit Tränengas abgeriegelt wird.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach nötig? Müsste die EU jetzt vielleicht auch sowas wie unabhängige Beobachter ins Grenzgebiet schicken, um da eben gegen diese Verstöße gegen das Völkerrecht, gegen das internationale Recht auch vorzugehen?
Also was meiner Ansicht nach nötig wäre, was ich seit Jahren immer wieder gesagt habe oder geschrieben habe, ist, dass das EU-Türkei-Abkommen, das ja im Moment quasi tot ist, also früher habe ich gesagt, man müsste das versuchen zu retten, dass man jetzt ein neues Abkommen aushandelt, vielleicht auch ein besseres, für alle Seiten besseres, und dann eben wieder einen Mechanismus bekommt, der Kooperation mit der Türkei in eine Kooperation mit der Türkei in den Vordergrund rückt, damit die Türkei gar nicht erst Migranten an die Grenze schickt, damit aber auch die Türkei die Unterstützung, die sie braucht und die sie bei allein syrischen Flüchtlingen in Höhe von 3,6 Millionen eben auch wirklich verdient hat, ist vielleicht das falsche Wort, auf die sie angewiesen ist und die wir, finde ich, auch hier schulden. Ohne die Türkei, glaube ich, das ist an jeder Grenze der Welt so, jede Grenze ist nur so sicher, wie der Nachbar eben auch möchte, dass sie ist. Und wenn die Türkei nicht kooperiert, dann werden wir solche Bilder weiterhin haben. Ich kann mich nur wiederholen, mit Erdogan reden erstens, mit Erdogan reden zweitens, mit Erdogan reden drittens. Es wird ohne Erdogan, das kann man mögen oder nicht, aber es wird ohne ihn keine Lösung geben.
Mhm. Vielen Dank für Ihre spannenden Einschätzungen, Herr Martens, nach Wien.
Just over a week ago, many of the pundits declared that this candidacy was dead. Now we're very much alive.
Noch vor wenigen Wochen sah es nicht besonders gut für den moderaten Kandidaten Joe Biden aus. Jetzt ist es im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in Amerika aber wieder spannend geworden. Denn nach dem Sieg in South Carolina und einer Aufholjagd am Super Tuesday ist Joe Biden jetzt wieder der Favorit und scheint sich gegen den linken Senator Bernie Sanders durchzusetzen. Gestern fanden wieder Vorwahlen statt und auch dabei konnte der frühere Vizepräsident eifrig Delegiertenstimmen sammeln. In 6 Bundesstaaten wurde gewählt, darunter auch in Michigan, wo die meisten Stimmen zu holen waren. Und hier hatte Bernie Sanders noch vor 4 Jahren gegen Hillary Clinton gewonnen, jetzt hat sich aber Biden durchgesetzt. Ist das Rennen jetzt entschieden? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus-Dieter Frankenberger, unserem Ressortleiter Außenpolitik bei der FAZ. Hallo, Herr Frankenberger.
Hallo.
Herr Frankenberger, war es das jetzt? Also holt sich Biden jetzt die Nominierung?
Na, das wäre vermessen zu sagen, das war es jetzt. Man weiß überhaupt noch nicht, was auf Amerika wie auf andere Länder zukommt, Stichwort Corona. Aber das ist in der Tat, hat einen Siegeszug jetzt seit South Carolina. Der Wahlkampf kommt jetzt richtig auf Touren. Er hat die Unterstützung von früheren Rivalen. Das zählt. Er kann seine Schlüsselwählergruppe mobilisieren, jedenfalls in einigen Staaten, wie es in Südcarolina, also die afroamerikanischen Wähler, die mehr oder weniger geschlossen für ihn stimmen. Das Geld kommt auch rein für die Werbung und für die Wahlkampagne. Und wie immer, das Momentum ist da. Jetzt läuft es gut. Für Bernie Sanders war die Niederlage in Michigan, Sie haben es erwähnt, letzte Mal hat er Hillary Clinton geschlagen, eine herbe Enttäuschung. Das ist ein schwerer Rückschlag. Seit dem Super Tuesday ist jetzt klar, Biden ist der Favorit. Meine Prognose wäre jetzt, also Herr Biden wird am Wahlparteitag im Juli der Demokraten die Mehrheit haben.
Wie könnte Bernie Sanders das denn überhaupt noch aufholen?
Naja, er muss seine Basis mobilisieren. Wir wissen, dass die überwiegende Teil seiner Wähler sind junge Wähler. Was machen junge Wähler? Gehen in der Regel nicht so häufig zur Wahl oder in der Stärke wie ältere Wähler. Er kommt großartig bei den jungen Leuten an, aber die gehen eben nicht so sehr zur Wahl wie die anderen. Auch bei den Latino-Wählern ist es ähnlich. Die sind auch überraschend stark für Bernie Sanders. Das kann sein, weil er so eine Sozialstaatsexpansion propagiert, weil er bei der Einwanderung deren Interessen entgegenkommt. Aber auch die gehen nicht in der Zahl zur Wahl wie ältere Wähler. Und das ist auch neben der schwarzen Bevölkerung eine Stärke von Joe Biden. Er spricht die Älteren an. Das ist sein Teil der alten demokratischen Wählerkoalition.
Das heißt, Bernie Sanders müsste vor allem seine potenziellen Wähler mobilisieren. Und Sie haben gerade schon das Coronavirus angesprochen, was bei dieser Mobilisierung wahrscheinlich eher bremsend wird, ja, weil sich jetzt die Leute schon überlegen, stelle ich mich in die Schlange vor dem Wahllokal mit 100 anderen?
Naja, erstens das. Und zweitens, wir haben heute gelesen, Wahlveranstaltungen werden abgesagt. Also nur im Fernsehen ist das auch nicht so doll. Da fehlt eben diese Elektrizität, da fehlt der Inspiration im Wahlkampf, der dann rüber wieder über die Medien kommt.
Und was
nur,
ja besonders Bernie Sanders auch ausgemacht hat.
Bernie Sanders Authentizität wirkt im Stadion, wirkt in der Halle und nicht unbedingt am Wählerspot.
Und Joe Biden hat jetzt auch schon Bernie Sanders aufgerufen, ihn zu unterstützen mit diesem Argument, unser gemeinsames Ziel muss es doch sein, Trump zu schlagen. Können Sie sich denn vorstellen, dass sollte jetzt wirklich Joe Biden der Kandidat werden, dass Bernie Sanders dann auch noch sich überzeugen lässt, sich dahinter zu stellen und seine Wähler auch aufzurufen, stimmt für Biden?
Naja, jetzt haben wir März. Der Wahlparteitag ist im Juli. Das sind noch 4 Monate. Bernie Sanders wird nicht die Waffen strecken. Jedenfalls nicht so bald. Und er wird alles dran setzen, aufzuholen. Er wird vielleicht darauf ausgehen, dass Biden nur knapp vorne liegt. Und dann gibt es auf dem Wahlparteitag möglicherweise eine ganz andere Dynamik. Und er wird weiter natürlich in den Wunden, die Biden hat, rühren. Und das wird sich der Präsident alles notieren und seine Leute. Das ist der Vorwahlkampf, das liegt in der Natur der Sache. Man greift hart an, man teilt aus, man muss einstecken. Es ist ja keine Kaffeefahrt, sonst bräuchte man das ja nicht zu machen. Würde ein unterlegener Bernie Sanders dann Biden dann unterstützen? Wir erinnern uns an vor 4 Jahren, dann wurde ja ihm und seinen Unterstützern vorgeworfen, sie hätten nicht mit dem großen Enthusiasmus für Hillary Clinton Kampagne gemacht, sich für sie eingesetzt. Aber erinnern wir uns an 2016, und das ist schon vergleichbar mit heute. Wenn Sie junge Leute haben, die sagen, wir wollen das System radikal umbauen, um nicht zu sagen revolutionär umzubauen, und dann haben Sie jemanden wie Hillary Clinton vor 4 Jahren und heute Joe Biden, die sozusagen dieses System personifizieren, da fällt es Ihnen natürlich schwer, sozusagen alles in die Waagschale zu werfen, um einen neuen Mann ins Weiße Haus zu bringen. Also das... Die Partei wird es von ihm verlangen. Ich habe meine Zweifel, ob er so mit vollem Herzen und mit dem Engagement und mit dem Ressourceneinsatz und mit der Mobilisierung seiner Kernwählerschaft da dabei sein wird.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Frankenberger. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein muss für 23 Jahre ins Gefängnis. Das verkündete heute ein Richter am New Yorker Gericht. Weinstein war bereits Ende Februar wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung an 2 Frauen für schuldig befunden worden. Timo Hübers vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist der erste positiv auf das Coronavirus getestete Spieler in den deutschen Profiligen. Präsident Helge Leonhardt vom Zweitligisten Erzgebirge Aue rechnet aufgrund der Corona-Krise schon mit einem vorzeitigen Saisonende. Die Hochschulen in Bayern stellen wegen der Ausbreitung des Coronavirus weitgehend ihren Betrieb ein. Das hat das Bayerische Wissenschaftsministerium mitgeteilt. Prüfungen und Vorbereitungen auf das bevorstehende Sommersemester sollen verschoben werden. Sollte das nicht möglich sein, etwa wenn Staatsexamina anstehen, müssen die Unis ausreichend Abstand zwischen den Prüfungsteilnehmern gewährleisten. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns gerne in der Apple Podcast App und schicken Sie uns eine Mail mit Ihrem Feedback an podcast@faz.de. Mein Name ist Tami Holderried. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.